dann fand man dieses Wickelsdorf, über das Sie beide dann, also das Ehepaar Geheb, ja dann sehr weit hinaus noch gegangen sind, aber empfand man das damals schon als revolutionär, als wesentlich neu, als...
Sicher, unbedingt. Die Eltern, die die Kinder hingegeben haben, waren ja auch Künstler, Ärzte...
Also ausgesprochene, avantgardistische...
Absolut. Das, die Lilli Braun, nicht wahr?
Ja, ja.
Was waren doch
Sozialisten,
alle,
mit all dem, was das damals bedeutet hat. Heute ist es ja modern, nicht?
Ja.
Heute sind wir wieder Avantgardisten.
Aber sie waren nicht... Ja, sind Avantgardisten gewesen, nicht wahr? Ganz sicher. Und auch schon international, nicht wahr? Schwedisches und dänisches Kind, nicht? Wie war das? Ellen Kai ist auch mal zu Besuch gekommen. Mit der war ja Paulus sehr befreundet. Spittler war auch da, wie ich da
war. Ja.
Ellen Kai, Spittler, der Diederichs.
Aber mehr in einem, also sagen wir, avantgardistisch, in einem kulturellen, nicht in einem politisch-revolutionären Sinn, in dem Sie meinen, Sie wollten keine Fürstlichkeiten stürzen.
Keine Spur. Im Gegenteil, der Paulus hatte ja eine große Liebe zu den hohen Herren, viel größere Liebe wie ich.
Ja.
Die hohen Herren, die spielten eine große Rolle in seinem Leben.
Ja.
Dazu muss ich nur als Anekdote erzählen, dass hier der Enkelsohn, glaube ich, vom Kaiser mal eines Tages erschien, hier in Goldern.
Ja.
Und zwar...
also einer der ja, es gibt der, natürlich viele, nicht nur Kronprinzen.
Nein, das... Also ich weiß nicht, war es der Sohn...
Dein Enkel von.
War es der Sohn oder der Enkel, das weiß ich nicht genau. Und der wollte seinen Sohn hingeben.
Ja.
Und das war der Vorsteher des Hauses Wilhelm II. Hohenzollern.
Hm.
Also das, ich weiß nicht, wieso die einen Vorsteher hatten.
Der älteste Chef des Hauses. Ne?
Ja, also ich weiß nicht welcher. Ja. Ich weiß es ja gleich. Und der kam hierher, um sich für seinen Jungen zu interessieren. Und dann hat mir der Paulus nachher erzählt, dass der hohe Herr sehr liebenswürdig und sehr verständnisvoll gewesen wäre und er hätte sich sehr gut mit dem hohen Herrn unterhalten, aber in einer Weise wären sie doch sehr auseinander gewesen. Der Herr hätte nämlich versucht, in seinem Zimmer zu rauchen. Und da hätte er gesagt, kaiserliche Hoheit, das ist unmöglich. Das ist völlig unmöglich. Also dann kann ich leider Sie hier nicht im Zimmer behalten.
Das war die einzige Grund.
Das war der einzige Grund der Differenz.
Ja,
also gut befreundet mit dem Dresdener Hoffnungsbruder.
Ach so, ja, also wissen Sie, der Bruder des Königs ist katholischer Priester.
Ich habe noch Vorlesungen von ihm besucht. In Fribourg, nicht?
Und mit dem hat sich Paulus sehr angefreundet.
Ja, das waren ja auch wegen die sehr starke Ähnlichkeit.
Ja. Und der ist auch hier noch öfter zu Besuch gewesen.
Ja, ja.
Er war ein sehr feiner Mensch.
Mit dem Hund. Ne?
Ja, mit dem Hund.
Und den Turnschuhen.
Und seinem schmutzigen Kittel. War der dreckig.
Wir sind deswegen immer noch in die Vorlesung gegangen, um das einmal anzuschauen.
Ja,
ne?
ja.
Und wir starten aber der Odenbaustuhl heute, Beginning.
Ja,
das kommt
fragen.
Jetzt.
Lass ihn
ja.
fragen.
Also jetzt sind wir in Wickelsdorf.
Er hat trotzdem geholfen.
Ja, wirklich. Ich bin Ihnen dankbar. Und dann sind Sie also, wir sind noch nicht bei der Heirat und wie es dann weitergeht.
Ach, das wissen Sie, ich erinnere mich so ungern an all diese Dinge.
Ja, also dann will ich Sie nicht...
Ich meine, es war eben ganz gräulich, mein Vater war natürlich tief betroffen.
Waren Sie die einzige Tochter? Oder?
Einzige Tochter, ja.
ja.
Und zwei Brüder habe ich, einen älteren, der Kunsthistoriker ist und der Junge ist wohl gestorben. Und ich muss sagen, den ganzen Winter habe ich also sozusagen inkognito in der in der Familie gelebt, kein Mensch wusste was von mir, wer ich war, nicht? Und in der Kassiererfamilie, ja. Die wussten nicht, dass ich mit dem Paulus verbunden war. Der Paulus kam ein paar Mal rüber nach Berlin. Ich habe ihn in irgendein Zimmer getroffen und wir sind dann mal auch einen Tag zusammen ins Freie gefahren. Und er war in einer fürchterlichen Verfassung. Also er hatte sich von Wickersdorf getrennt, aber doch nicht ganz freiwillig. Mhm. Es war ihm doch eigentlich von dem Genossenschaftsvorstand oder wie das damals hieß, gesagt worden, es kann nur einer da bleiben und der wenigen wird da bleiben. Mhm. Und Paulus hat es doch immer als seine, mit Recht als seine Gründung empfunden.
Schon Wickersdorf. Also
ja, war absolut seine Gründung und er hatte dafür gekämpft, dass er wenigen dazu kam. Mhm. Aber ja, war nicht wenigstens Gründung, was er immer sozusagen darstellt. Nicht? Und nun war der Paulus ein gebrochener Mensch. Mhm. Denn,
obwohl noch jung.
Jung. Gerade 40, ja. Nicht wahr? Ich meine, es ist doch auch schon ein Alter, in dem man nicht so einfach... er hat die Gaffeur gehabt und gedacht hat, das wird ein Lebenswerk, das hat er nicht durchgeführt. Da ging es nicht. Er war erstmal in Haubinden, wo es nicht ging mit Leeds. In Bickerföhr ging es nicht, in Bickersdorf ging es nicht, also das sind keine, er sagte doch zu mir immer, ich lebe von Katastrophe zu Katastrophe. Hm. Und nun war seine Gesundheit sehr angegriffen und ich weiß nicht, ob Sie das Sanatorium auf dem Weißen Hirsch kennen, das war so ein lahmannsches Natursanatorium, da hatte er einen Freund und der hat ihn also umsonst aufgenommen, Geld hatte er auch gar keins. Und dort war er also schon wochenlang im Sanatorium und hat seine Gegenschriften gegen wenigen, glaube ich, und die Idee einer neuen Schule geschrieben, aber er war doch in ärztlicher Behandlung. Und dann kam die Scheidungssache zustande und dann sagte er mir, er möchte meinen Vater aufsuchen und ihm sagen, dass er mich heiraten will.
Und manchmal forget that story, when he comes to your father, how will you keep my daughter?
Das kann ich erzählen, aber...
Ja, das ist also...
Also, mein Vater hat ihn empfangen im Herrenzimmer und der Paulus kam also...
Das war aber nachher, nicht? Also nachdem er aus dem Sanatorium kam und...
Ja, er war noch im Sanatorium.
War noch im Sanatorium und ohne eine Stellung, nicht?
Also vollkommen
umgesettelt,
ja. Nicht? Ja. Und Paulus hatte also einen geborgten Herrenanzug an und dann rutschten ihm die Hosen immer hoch und dann sah man die nackten Waden und die Schuhe, die gingen doch dann bei den Männern damals bis hier oben, wissen Sie? Und dazwischen kamen die nackten Waden und die behaarten Waden und so kam er also zu meinem Vater, um die Hand der Tochter anzuhalten. Und da hat mein Vater unter anderem gefragt, womit wollen Sie meine Tochter erhalten. Und hat Paulus gesagt, erhalten? Sie sind doch ein vermögender Mann und Sie haben doch Ihre Tochter bisher erhalten. Daran hatte ich nicht gedacht. Ich habe daran gedacht, mit ihr zu leben. Und sie will mit mir arbeiten und wir wollen zusammen etwas aufbauen. Und wir lieben uns und das wird unser gemeinsames Leben sein. Und dann hat der Vater gesagt, können Sie mir Referenzen aufgeben? Wie kann ich mich über Sie erkundigen? Und da hat der Paulus, glaube ich, 15 oder 20 Leute aufgestellt und gesagt, bei denen können Sie sich erkundigen. Dann hat er sich noch nach dem Geld erkundigt, was Paulus an Geld besitzt im Augenblick. Hat Paulus gesagt, ich besitze gar nichts, ich besitze nur Schulden. Und da hat Vater gesagt, sind die Schulden groß? Und sagte, für mich sind sie groß, vielleicht denken sie nicht, dass sie groß sind. Und dann hat er dann so ein Büchelchen ausgenommen, hat aufgeschrieben, an die und die Tante 50 Franken und an, Mark, entschuldigen Sie, und an den und den das. Und da hat der Vater sich das Buch genommen und hat zunächst die Schulden bezahlt. Und dann hat er gesagt, ja, und wer bezahlt denn ihren Aufenthalt bei Lahmann? Dann sagt er, da lebe ich auch auf Schulden. Das ist ein Freund von mir und der hat gesagt, ich kann später bezahlen. Und dann hat der Vater das auch gleich ausgeglichen, nicht wahr? Und dann, aber er hat noch nicht gesagt, ich darf ihn heiraten, sondern nur dieses
Nur die Schulden bezahlen.
Und dann ist der Vater aber nicht zu den Leuten gegangen, die der Paulus angegeben hatte, bei dem er sich erkundigen konnte, sondern zu einem Rechtsanwalt Heine. Dieser Rechtsanwalt Heine hatte zwei Kinder in Wickersdorf und war Partei Wieniken. Und der hat der war Mitglied des Reichstags, Sozialist und war sicher ein kluger und feiner und netter Mann. Und der war aber gegen Paulus, weil er das Gefühl hatte, die Ordnung in Wickersdorf kann ja nur werden, wenn einer nur da ist und dieses der Wieniken ist der Gescheitere und der Erfolgreichere. Nicht? Und meine Jungs sind bei dem gut auf. Und es ist also der Vater dorthin gekommen zu dem Rechtsanwalt und hat ihm unter anderem die Frage gestellt, will Herr Geheb meine Tochter wegen des Geldes heiraten? Da hat er gelacht und hat gesagt, na, das kommt überhaupt nicht in Betracht. Aber wissen Sie, er kann natürlich Geld verschwenden, hat er nicht gesagt, also verausgeben. Das kann ihm passieren. Also sehen Sie mal, ich bin Rechtsanwalt im Scheidungsprozess gegen Herrn Geheb auf Seiten der Frau gewesen. Und die Frau war Sängerin und war 15 Jahre älter wie Herr Geheb und sie waren nur wenige Monate in ehelicher Gemeinschaft. Dann ist die Frau von Wickersdorf weggegangen und sie besaß 15.000 Mark und die hat sie in Wickersdorf eingezahlt und die kriegt sie doch nun nie wieder. Und jetzt steht sie da ohne irgendetwas, sie ist zu alt als Sängerin, um sich jetzt noch durchzusetzen und Herr Geheb kann nicht für sie sorgen. Das sind natürlich sehr unangenehme Dinge. Und solche angenehmen Sachen hat der Vater da zu hören gekriegt. Und sonst weiß ich nicht genau, worüber sie sich unterhalten haben. Da hat also der Vater den Paulus bestellt und ihm diese Sachen auseinandergesetzt. Da hat der Paulus ganz ruhig gesagt, so Herr Kassierich, ich heirate Ihre Tochter nicht. Und ist auch rausgegangen. Na, dann ist der Vater zu mir gekommen, hat mir das eröffnet und ich habe natürlich geheult und geschrien und gesagt, ich will nicht mehr leben und ihr könnt es euch ja ungefähr denken, nicht? Und ich wusste ja wirklich nicht, wem ich Recht geben sollte, denn an und für sich hat ja der Vater nichts Übles getan, nicht wahr? Aber er wollte ja für mich sorgen, aber er hat doch nicht gewusst, dass das mit einem so rabiaten Kerl zu tun hat, nicht wahr? Und noch dazu mit einem so sanften, rabiaten Kerl, nicht wahr? Na also, kurz und gut, das ist also 2 Monate so hin und her gegangen zwischen uns mit Paulus und mir. Und der Vater hatte immer gesagt, soll ich ihn bitten, dich zu heiraten? Oder was willst du denn eigentlich, nicht wahr? Und also das war ungefähr im Juni. Und wir haben im Oktober geheiratet.
In welchem Jahr?
Im Jahr 39. Nicht wahr? Und wir haben dann im Oktober geheiratet. Aber ich muss euch gestehen, es ist niemals wieder ganz richtig zwischen Paulus und mir geworden. er hat das nicht verarbeiten können, dass man ihm kein Vertrauen schenkte. Das konnte er nicht ertragen. Und das hat ihn sicher, und dass ich ihm nicht absolut recht gegeben habe, dass ich gesagt habe, gewiss, der Vater hätte deine Empfehlung befragen können, aber du musst doch denken, er war doch ängstlich um mich und das, was er erfahren hat, ist doch auch nicht so angenehm für einen Schwiegervater, das musst du doch verstehen. Das hat der Paulus mir doch übel genommen, nicht wahr? Ich meine, ich hätte ja auch nicht weglaufen können und zu ihm, denn wir hätten ja gar nicht zu leben gehabt. Es war ja gar keine Möglichkeit. Also ich konnte mich doch mit dem Vater nicht überwerfen. Ich meine, vielleicht, wenn ich reifer und stärker gewesen wäre, wäre ich trotzdem weggelaufen, aber ich weiß nicht. Und der Paulus konnte einfach das nicht ganz überwinden. Trotzdem er doch nachher den Vater sehr geliebt und verehrt hat, aber gegen mich hat er doch immer ein bisschen was gehabt.
Ich finde das wunderbar, denn der Vater war ganz gegen Ehe, aber dann wird er unwahrscheinlich alles gegeben hat. Ja, das ist großartig. Ja. So etwas großartig.